Heute zu Gast bei Clubhouse Talks, Tim Ellis, zuständig für den Vertrieb in Zentraleuropa bei der US-Brand Travis Matthew. Davor war er bereits bei Jay Lindeberg und Cobra Puma Golf. Tim ist außerdem Golflehrer, Clubfitting-Experte und hat es als Playing Pro auch ein paar Jahre selbst auf der Tour probiert. In dieser Episode sprechen wir über die Marken von Callaway Golf, über Travis Matthew Testimonial, Akshay Badia und natürlich den Business-Alltag von Tim.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golf-Insidern.
Es war durchaus ein Paukenschlag. Callaway Golf hat im August 2017 das Modeunternehmen Travis Matthew übernommen für 125,5 Millionen US-Dollar in Cash. Travis Matthew wurde 2007 in Kalifornien gegründet und ist bekannt für seine lässigen Designs. Tim Ellis ist seit 2024 bei Callaway an Bord und betreut die Marke in Zentraleuropa. Hi Tim, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe gehört, du bist gerade aus St. Andrews zurück, dem Home of Golf. Du durftest auch den berühmten Old Course spielen und das alles in deiner Funktion für Travis Matthew. Sieht dein Job immer so aus?
Ja, danke, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Ja, war auf jeden Fall ein sehr spannendes, ein sehr cooles, ein sehr ereignisreiches Event. Wir haben sozusagen eine Partnerschaft mit St. Andrews über die Marke Travis Matthew, wo wir die Bekleidung für die Leute vor Ort, das Staff sozusagen zur Verfügung stellen und wir dann darüber ein Kontingent bekommen, wo wir mit Ambassadors, also das war sozusagen unser Ambassador Summit Nummer 2, dann den Old Course und den Castle Course spielen dürfen. Wir haben Leute, die aus Amerika kommen, Markenbotschafter, Freunde der Marke, wie man so schön sagt, und auch Leute aus Europa, die dann wir dort hosten. Und war super spannend. Die ganze Atmosphäre in St. Andrews, also wer noch nicht da war, ich war jetzt das zweite Mal da, unfassbar. Das breiteste Fairway, die 1 und die 18 zusammen, glaube ich, im Golf. Man steht auf der ersten Teebox und denkt, man trifft es nicht. Die Knie schlackern und war definitiv eine total krasse Experience für mich. Ich spiele seit 92 Golf, aber sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt. Im Generellen war dieses ganze Event brutal, was das Thema, ja, die Leute, die wir dabei hatten, ganzen Markenbotschafter aus Amerika, wir hatten Influencer aus Amerika, wir hatten Fat Perez, ist zum Beispiel sicherlich einer, den der ein oder andere kennt, der mit dabei war. Wir hatten Profisportler wie Basketball, Legenden, sage ich jetzt mal, wie einen Vince Carter, der mitgespielt hat, und auch aktuelle Basketballer wie Austin Reeves, spannende Person, der ja auch halb mal zur Debatte stand, ob er für Deutschland, für die deutsche Nationalmannschaft Basketball spielt, den wir auch unter Vertrag haben mit Travis Matthew, und war brutal vom Medienrummel auch, muss man sagen. Also schon unfassbar, wie viel Leute das dann anzieht, auch von den Medien, die dann darüber dann berichten und natürlich das ganze Thema auf Instagram und Social Media dann ganz natürlich spielen.
Wie viele haben da mitgespielt auf die Einladung? Wann ist da ein richtiges Turnierfeld?
Genau, also wir sind insgesamt spielen wir dann mit 40 Leuten. Also wir haben 10 Viererflights, die sozusagen dann auf die Runde gehen und so ein bisschen spielen wir so einen kleinen Ryder Cup, wie Amerika gegen Europa oder international.
Und der Hintergrund St. Andrews ist, meine ich, dass die Brand einen eigenen Flagship-Store aufgestellt hat.
Also wir haben tatsächlich die Option von St. Andrews Links bekommen, diesen Store zu installieren. Der wird nicht von uns selber geleitet, sondern das ist ein Store, der dem St. Andrews Links gehört. Der läuft nicht unter Travis Matthew, sondern unter St. Andrews. Es ist so, dass wir in jedem Store in St. Andrews Links, also alle Pro-Shops, der Old Course Pro-Shop und so weiter und so fort, sind wir vertreten mit der Marke. Und weil es die letzten Jahre einfach extrem gut gelaufen ist, extrem gute Abverkäufe, hat man uns die Option gegeben, sozusagen die kleine Hütte hinter dem 18. Grün. Sieht man also, wenn man eigentlich die 18 hochguckt, sieht man die sofort. Das ist ein Travis Matthew Only Store. Das war früher ein Store, wo eigentlich so Mitnahmeartikel wie Tees, wie Ballmarker, wie sowas halt sozusagen verkauft wurde von St. Andrews Links. Und jetzt hat man uns die Option gegeben, den Store zu leiten. Und wir machen mit St. Andrews eine eigene Kollektion, Also so eine SMU-Kollektion heißt das. Das heißt, diese Kollektion kann man nur in St. Andrews kaufen. Überall ist natürlich das Logo drauf. War ja auch ganz spannend. Jetzt gerade in dieser Saison haben sie einen Logowechsel bei St. Andrews. Das heißt also, man hat, ist von dem alten Logo weg hin zum neuen. Und da ist natürlich viel Bewegung dran.
Wie bist denn du eigentlich in die Golf- und Modewelt reingerutscht? Du bist ja eigentlich klassisch Teaching Pro. Hast genau. auch mal Playing Pro probiert. Mhm. Und seitdem ich dich aber kenne, machst du eigentlich überwiegend Mode?
Angefangen hat meine Karriere, wie gesagt, 92 habe ich angefangen mit Golf, da war ich 10. Und jetzt kann jeder sich errechnen, wie alt man ist. Ne? Ja, man ist schon ein bisschen länger in der Welt da unterwegs. Und 2004 habe ich mich dann entschieden, die Ausbildung zum Golftrainer zu machen. Von 2004 bis 2006. Dann habe ich 2007 und 2008 mich ein bisschen auf der EPD-Tour damals noch, jetzt die Pro-Golf-Tour, versucht, 2 Jahre. Habe parallel aber immer als Golftrainer gearbeitet und das war so ein bisschen natürlich so ein Auf und Ab. Ne? Man hat mal gute Turniere gespielt, dann mal fehlt es ein bisschen am Training, einfach an der Zeit. Dann bin ich Ende 2008 in den, ja, ich nenne es jetzt mal in den Zirkus des Golfvertriebs reingerutscht bei Cobra, Golfschläger damals, als wir noch zu Akuschnitt gehörten. Das heißt also damals, 2008 war es ja noch Cobra, Titleist und Footjoy. Und daher kommt auch das Thema Fitting. Also da kam natürlich das ganze Thema Golfschläger, Fitting kam gerade auf. Die ganzen Launch-Monitore fingen so langsam an, irgendwie in die Golfwelt rein zu sneaken mit einem Trackman, mit Flightscope und so weiter. Und dann wurden wir 2010, wurde die Marke Cobra aus dem Konsortium rausgekauft von Puma. Und dann kam halt das Thema, dass ich sozusagen dann angefangen habe, eigentlich 360 Grad Golfartikel zu verkaufen. Also von der Mode, Schuhe, Golfschläger. Dort war ich dann 11 Jahre, bis Mitte 2021 ich dann zu Jay Lindeberg gewechselt bin und dann halt die Hardware hinter mir gelassen habe und in die wirkliche Mode dann eingestiegen bin. Also ich meine, Puma ist ja klassischer Sportartikelhersteller. JL war dann schon sehr lifestyleig, wie du gesagt hast, seit jetzt Anfang 2024 bei Travis Matthew und bewusst den Schritt dorthin, weil ich an die Marke glaube, weil es eine coole kalifornische Brand ist, die einen unique selling point hat mit ihren Fabrics, Baumwollanteile und so weiter und so fort, was man nicht mehr wirklich häufig findet in vielen Golfmarken. Und genau, mache das jetzt seit 01.01.2024 und bin da ziemlich happy.
Ja, haben die dich abgeworben oder hast du dich aktiv irgendwie auf eine Stelle beworben oder ist das so unter der Hand im Netzwerk, man kennt sich in der Branche?
Tatsächlich ist es so, dass man wird dann mal angesprochen und die Position wurde dann sozusagen vakant und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Die Marke ist super neu in Europa. Wir sind erst jetzt in UK, sind wir seit 5 Jahren. Jetzt gehen wir in, also das dritte Jahr sozusagen jetzt in Zentraleuropa. Also 23 fing das an, 24, 25. Und da ist meine Rolle als regionaler Sales Manager für Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande.
Wie stark ist da die Vernetzung mit Callaway? Also Callaway ist ja das Haupthaus letztlich, wo auch Topgolf dazu gehört, Ocho gehört dazu. Aber die Brand jetzt selber, Travis Matthew, ist ja so ein Flagship-Store-Thema, dass man nicht unbedingt eine Verknüpfung mit den anderen Marken hat, oder? Oder sind da auch Callaway-Schläger drin, die man dann auch kaufen kann in so einem Flagship-Store oder Pro-Shop?
Also tatsächlich nicht. Also es wird schon getrennt. Das ist anders wie zum Beispiel jetzt meine Kollegen von der Callaway-Seite Hardware, die das ganze Thema Oggio und Odyssey mitvertreiben. Da sind wir wirklich rein für Travis Matthew unterwegs. Also ich habe mit den ganzen anderen Marken, die bei uns im Haus unterwegs sind, gar keine Berührungspunkte im Verkauf. Natürlich spricht man sich ab unter den Kollegen oder mit den Kollegen. Es ist auch so, dass natürlich die Kollegen von der Callaway-Seite sehr gerne unsere Bekleidung tragen und dementsprechend natürlich Werbung eigentlich für uns laufen. Dann darüber natürlich Connections zu Kunden entstehen, die Callaway-Ambassadore da draußen sozusagen, die tragen mittlerweile auch sehr gerne Travis Matthew-Bekleidung selber. Aber du wirst nie irgendwo ein Travis Matthew-Teil finden, wo ein Callaway-Logo drauf ist, was man einfach kaufen kann. Das wird immer getrennt, weil man einfach sagt, okay, Callaway ist Hardware, Callaway ist Golfschläger, ist Golftaschen, ist Caps, Bekleidung. gibt es von Callaway, aber die macht Callaway ja nicht selber, sondern die läuft über Perry Ellis. Das ist also im Prinzip ein Konstrukt, wo es um Markenrechte geht, die man abgegeben hat. Darum gibt es auch eine Callaway-Bekleidung, aber auch die läuft dann, wie gesagt, also das läuft außerhalb vom Callaway-Konzern.
Weißt du eigentlich, wie diese Deals dann laufen, wenn jetzt ein Callaway-Vertragsspieler, also der hat dann Schläger, würde ich sagen, Handschuhe, den Ball meistens, und Bekleidung ist dann ein zweiter Part, oder versucht man die komplett auszustatten, indem man dann sagt, Callaway-Schläger und dann aber zum Beispiel Travis Matthew-Bekleidung? Ich glaube ja auch bei Akshay Bhatia, der auf der PGA-Tour sehr erfolgreich ist und auch ein spannendes Testimonial ist, der hat ja, glaube ich, genau so einen Deal, oder?
Genau, also Akshay war so, der kam ja von der Callaway-Seite zu uns. Also es ist schon so, dass man natürlich versucht, so dieses klassische 360-Grad-Bild irgendwie abzubilden bei spannenden Profigolfern, wo man sagt, okay, da ist eine Reichweite da, da ist eine Sichtbarkeit da, da macht es Sinn, auch wirklich in das Sponsoring zu gehen. Ich meine, die Welt der Profigolfer wird größer, müssen wir nicht drüber reden, und wer einen Impact hat oder wer Fernsehzeit bekommt und so, und das ist das natürlich, wo unsere Marketingabteilungen, wo unsere Scouts auch ganz klar oder wo unsere Spielerbetreuer, unsere Tour-Departments auch drauf gucken und sagen, okay, der passt zur Marke. Und das ist bei Akshay natürlich ein junger, cooler Typ, lange Haare, auffälliges Aussehen. Ja, einfach einer für die Zukunft. John Rahm hatte im Prinzip genau den gleichen Deal wie der Akshay, bevor er dann auch zu LIV gegangen ist und als Nummer 1 der Welt. Ist das natürlich immer schön für eine Marke, dass man natürlich die Nummer 1 der Welt unter Vertrag hat und dann darüber natürlich unfassbar große Reichweiten erreicht. Ja, und dann ging dann das Thema Richtung LIV. Hat er dann tatsächlich auch noch das, ich glaube, die ersten 2 Jahre war das Team dann auch noch bei uns, wenn mich nicht alles täuscht. Haben es nicht bezahlt, sondern die haben das einfach freiwillig getragen. Das, ja, genau, und jetzt sind sie ja die Legends zu Grayson gewechselt.
Kannst du ein paar Zahlen verraten? Was ist so ein John Rahm dann in der Zeit als Nummer 1? Was muss man da für ein Package schnüren, damit so jemand zusagt?
Tatsächlich habe ich da gar keine Einblicke. Also wie genau das ganze Paket aussieht mit. Also ich sag mal, es gibt immer ein Fixum, natürlich, ganz klar. Dann gibt es auch immer in der Regel Boni-Vereinbarungen bezüglich Positionierung bei Turnieren. Gibt es einen extra Bonus-Positionen am Ende des Jahres, jetzt im FedEx oder so, gibt es Boni und so weiter und so fort. Also das kommt dann meistens immer noch on top. So ein Vertrag besteht eigentlich immer aus einem Fixum und dann, wie gesagt, die Boni.
Würdest du sagen, der ist 7- oder 8-stellig für ein Jahr?
Für ein Jahr definitiv eher 7-stellig, also 8-stellig nicht. Ne?
Also ein 1-stelliger Millionenbetrag.
Ja, ja, genau. Man kennt ja diverse Zahlen von Nike und so. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein anderes Thema, weil natürlich auch da eine ganz andere, nochmal auch eine andere Idee von Nike immer hintersteht. Ich meine, Nike ist immer, egal in welcher Sportart, wir haben es jetzt ja gerade bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, ein ganz heißes Thema mit dem Trikottausch und so. Also Nike haut immer die Riesenangebote raus und ist dann nochmal ein bisschen die Frage, wie profitabel das wirklich ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass man jetzt mit dem Scottie Scheffler, mit dem Rory McIlroy Spieler unter Vertrag hat, die sicherlich sehr, sehr teuer sind, um es mal knaller zu sagen. Und man muss dann dagegen halten, okay, rentiert sich das eigentlich für die Marke? Ist das, glaube ich, eher ein teilweise auch ein Overinvest.
Ja, wie ist denn eigentlich die Logik? Also ich würde ja sagen, dass ein Bekleidungsstil wertvoller ist von der Sichtbarkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass für die Schlägerdeals mehr gezahlt wird. Als Zuschauer ist es ja schwer zu identifizieren, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, ein McIlroy beispielsweise, ja klar, ist jetzt TaylorMade-Spieler, aber er ist ja eigentlich klassisch als Nike-Spieler gebrandet, war ja auch, als Nike noch im Golf war, und jetzt hast du dann plötzlich einen Schlägerwechsel und kriegst es gar nicht so hundertprozentig mit. Mit Tiger ist es zum Beispiel auch so, dass der, ich glaube, Strixen-Ball spielt. Ich meine, man hat immer diesen Chip im Masters noch im Kopf, wo der Nike-Ball mit dem Logo ganz langsam dann ins Loch fällt und es eigentlich so ein emotionaler, ganz wichtiger Moment in seiner Karriere war. Und jetzt spielt er halt einen Strixen-Ball. Also würdest du sagen, der Deal ist eigentlich der relevantere, und kannst du da ein bisschen eine Auskunft geben, welcher kostbarer ist für die Unternehmen?
Der größte Deal ist eigentlich immer die Cap. Die Cap ist immer das, was eigentlich jeder jede Marke im Prinzip haben will, warum man auch häufig sieht, dass diverse andere Sponsoren auf der Cap vorne drauf sind, weil das sozusagen die teuerste Positionierung ist. Ich meine, es fällt sicherlich den meisten Leuten auf, dass ein Logo in der Bekleidung auf den Sachen, die die Tourpros tragen, das Logo ist immer größer als das, was ich irgendwo kaufen kann. Grund natürlich geht rein um die Sichtbarkeit. Aus meiner Zeit bei Jay Lindeberg zum Beispiel ist ganz klar zu sagen, Viktor Hofland, natürlich Markenbotschafter Nummer 1, war aber immer relativ schwierig, die Sichtbarkeit der Marke von der Bekleidung hinzubekommen, weil neben uns gab es halt noch 4 andere Logos auf dem Polo. Und das ist natürlich immer sowas, was auch extrem ablenkt. Darum ist es ja bei Nike auch ganz klar so, dass die sagen, es gibt keine weiteren Companies oder irgendwas auf einem Nike-Polo-Hemd, was auf der Tour getragen wird. Da gibt es nur den Tour-Swoosh, der ist ungefähr 3-mal oder 4-mal so groß wie der normale Swoosh auf dem Nike-Polo. Und das ist das, wo quasi Nike sagt, okay, das bezahlen wir. Darum bezahlen wir auch so viel für die Leute, damit man einfach die Sichtbarkeit einfach nur auf dem Swoosh hat. Dann ganz groß ist auch immer die Tasche. Ich meine, die ist ja auch groß und da ist natürlich das Logo auf der Tasche auch immer extrem interessant, weil auch die natürlich einen großen medialen Wert hat, weil einfach die einfach unfassbar sichtbar ist. Schläger ist natürlich auch noch so das nächste Thema, dass es bei den Schlägern natürlich auch noch diverse Deals gibt. Der eine hat einen 10-Schläger-Vertrag mit einer Marke, muss also nur 10 Schläger von der Marke spielen und dann der Rest wird sozusagen aufgeteilt auf die anderen Marken, das kann er sich dann aussuchen. Dann gibt es immer ganz viele, die zum Beispiel sagen, okay, ich spiele die Hölzer von einer Marke, aber bleibt dann bei den Eisen bei einer Marke. Ich glaube, Brooks Koepka war es mal, der gesagt hat, dass am Ende des Tages er auf einen Schlägerdeal eigentlich verzichtet, weil er sagt, ich will das spielen, womit ich das Gefühl habe, dass ich damit Turniere gewinnen kann. Und das sieht man einfach. Also viele Pros gehen gar nicht mehr so zu den wirklich komplette Tasche von einer Marke, sondern sind da jetzt eher mit verschiedenen Marken auch dann wirklich unterwegs.
Ein bisschen Longshot, aber was hast du von Nike gehalten, als die damals aus dem Golf-Business ausgestiegen sind? Heißt, die haben ja auch Schläger gemacht und haben sich dann von Schlägern und Bällen verabschiedet. War eine strategische, riesige Entscheidung. Adidas hat es ja ähnlich gemacht, die haben dann TaylorMade verkauft, für damals kleines Geld, wurde dann deutlich teurer wieder an Private Equity weiterverkauft. Waren das aus deiner Sicht richtige Entscheidungen? Also ich finde halt, Nike hat immer noch eine krasse Sichtbarkeit im Profi-Golfsport und die Schläger waren halt, aus meiner Sicht als Golfjournalist, der auch ein bisschen getestet hat, die waren nie so ganz auf dem Level der klassischen Hersteller, die schon ganz lang dieses Business gemacht haben.
Ja, also bin ich ganz klar bei dir. Ich meine, das war ja, Nike-Schläger waren natürlich auch noch so zu der Zeit, als ich Cobra-Golfschläger vertrieben habe, war das natürlich schon so ein, wurde es auch immer natürlich über Tiger dann auch extrem gehypt, aber die Performance war immer ein bisschen schwierig. Ne? Also das war immer so, wo man sagen muss, okay, da merkt man halt, Nike kommt jetzt nicht vom reinen Schläger-Golf-Business. Also, und das war auch so ein bisschen das Thema, was ich bei Cobra Puma Golf definitiv hatte. Wir hatten dann ja in Carlsbad ein klassisches Headquarter, also Carlsbad, da wo alle Golfmarken ja drüben in Kalifornien sitzen, eine Straße, da kommt erst Callaway, dann kommt Titleist, dann kommt Cobra, alles eine Straße runter. Das war nie so, dass irgendwie jetzt von Puma jemand gesagt hat, okay, ich gehe jetzt mal da rein und erzähle mal den Cobra-Jungs, wie man jetzt einen Golfschläger bastelt. Das ist so eine ganz andere Sparte, wie jetzt einen Fußballschuh oder einen Basketballschuh oder sowas irgendwie zu machen. Weil dann natürlich die Kombination aus Graphitschäften diverse mit den Köpfen, das Ganze, also das ist hochmathematisch einfach am Ende des Tages, so einen Golfschlägerkopf zu basteln mit unfassbar vielen Prototypen, mit unfassbar vielen Tests. Und ich glaube, da hat Nike sich damals verzettelt und hat gesagt, okay, wir steigen da mal mit ein und das wird schon klappen, weil man kauft dann die Marke Nike, aber am Ende des Tages ist es halt wirklich die Performance, die man von so einem Golfschläger einfach erwartet. Ich habe das Privileg, bei der Number One Brand Callaway angestellt zu sein und ich spiele die Schläger. Die wissen einfach, was sie machen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem von Nike. Und darum, glaube ich, auch ein guter Schritt zu sagen, okay, wir stoßen das ganze Thema Golfschläger jetzt einfach mal ab und konzentrieren uns auf das, was wir könnten.
Apropos Callaway, was hältst du von den Testimonial-Deals? Es gibt ja unter anderem einen mit Justin Timberlake oder Steph Curry, einer der ganz großen Basketballer, der ist sehr guter Golfer, ich glaube Scratch-Handicapper. Und die haben beide einen Callaway-Vertrag. Auf jeden Fall spielen sie das Equipment. Und ich glaube, es gibt auch einen Deal mit denen.
Also ich bin definitiv ein Freund davon, das ganze Thema aufzuweiten. Die Reichweite, die ein Justin Timberlake oder ein Steph Curry oder auch ein Alice Cooper, der mit Callaway ja immer so verbandelt war sozusagen und ist, die Reichweite, die die Herrschaften erreichen, ist dann häufig nochmal viel, viel größer natürlich als das, was ein Profigolfer hat. Und das ist halt schon auch abgefahren. Ich meine, da muss auch ich mich natürlich dran gewöhnen. Dieses ganze Influencer, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Ich meine, wie gesagt, Fat Perez, sicherlich eins der besten Beispiele. Wenn man da als Marke irgendwo präsent ist, ist das sicherlich mehr Sichtbarkeit als teilweise eine Werbung in einer Zeitschrift zu schalten. Also dementsprechend ist das schon ein Thema, was ich definitiv für die Zukunft noch weiter sehe. Es ist definitiv die Art des Marketings für die Zukunft.
Travis Mathieu hat ja auf Instagram knapp 450.000 Follower, also eine ganz ordentliche Summe, ganz ordentliche Anzahl an Fans. Ich glaube, der Kanal wird aus Amerika gesteuert. Es ist sehr auf den US-Markt abgezielt. Habt ihr für Europa dann was Eigenes geplant oder macht ihr dann noch einen zweiten Channel auf, der praktisch jetzt auch dann den Dachmarkt anspricht oder eben den europäischen?
Ja, also zur Marke Travis Mathieu generell ist ja zu sagen, wir sind in Amerika eigentlich ein Sports-Lifestyle-Brand. Also wir sind nicht die reine Golfmarke in Amerika. Wir haben in Amerika eigene Flagship-Stores, die wir sozusagen selber betreiben, von Hawaii bis rüber an die Ostküste. Fokus auch viel in Kalifornien, ganz klar da, wo wir herkommen, also Huntington Beach, Süd-Los Angeles, das ist sozusagen unsere Heimat da, wo unser Headquarter sitzt. Der Kanal, es gibt den Travis Mathieu und es gibt Travis Mathieu unterstrich EU als Instagram-Kanal, den wir selber aus Europa machen, wo wir allerdings primär wirklich Golf-Content betreiben, weil wir in Europa uns noch als primäre Golfmarke aktuell sehen und das Ganze, was aus Amerika kommt mit den diversen Themen. Also wenn ich unsere Markenbotschafter auch aus Amerika nehme, ob es nun ein Austin Reeves als Basketballer ist, dann der Marty Fish, ehemaliger Tennisprofi, dann haben wir den Reggie Bush als ehemaligen Footballspieler, dann haben wir einen Baseballspieler unter Vertrag genommen, wir haben Collabs mit Universitäten, wo wir sozusagen das Logo verwenden und dann eine Kollektion daraus machen. Also das ist in Amerika natürlich ein ganz ein Riesenfeld, wo man auch immer gucken muss, okay, was kann man mit nach Europa rübernehmen. Also ich meine, ein ehemaliger NFL-Spieler, NFL ist groß, in Europa gar keine Frage, aber macht das jetzt den Riesenunterschied, wenn wir jetzt nur mit Reggie Bush irgendwie unseren Instagram-Kanal bespielen? Dementsprechend haben wir halt für uns entschieden, okay, wir nehmen das mit rüber, was wir glauben, verwenden zu können, aber machen auch viel eigenen Content in Europa. Uns dann zum Beispiel mit Conor Moore, den wir unter Vertrag genommen haben, der ist ein Stimmenimitator von diversen Golfprofis, aber nicht nur Golfprofis, sondern auch Formel 1, wo wir zum nächsten Thema kommen. Wir sind bei dem Formel 1 Team Haas, sind wir auf dem Auto mit einem Logo, die Fahrer tragen Travis Mathieu abseits sozusagen des Rennens. Dann haben wir einen Deal mit Burnley, einem Fußballverein aus England, der im Prinzip eine steile Karriere gemacht hat und so einen Durchmarsch gemacht hat in die erste Liga, dann abgestiegen sind. Kennt man in München vielleicht, weil Herr Kompany war Trainer dort, bevor er nach München gekommen ist. Also wir haben in Europa natürlich einen ganz anderen Approach aktuell als jetzt die Amerikaner. Und man sieht die Amerikaner, wie gesagt, wo wir eine Sports-Lifestyle-Brand sind, wo wir im Damenbereich viel mit Yoga unterwegs sind, mit Pickleball, mit Tennis, wie gesagt, über Marty Fish und so weiter und so fort, das ganze Portfolio spielen. In Europa liegt der Fokus aktuell ganz klar auf dem Golfbereich und dementsprechend ist unser Kanal, den wir machen, auch wirklich da golfbasierend.
Okay, das macht natürlich Sinn. Und sag mal zu Produkten selber, also die Schnitte sind ja in Amerika oft ein bisschen anders, weiter, andere Größen auch. Also ich sag mal, wenn du US-Marken als Europäer bestellst und hast dir vielleicht L bestellt, weil das dann normale Weite ist, dann hast du ein Zelt gekauft, wenn du Pech hast. Muss man das bei euch auch alles adaptieren? Also habt ihr praktisch zwei Linien, einmal EU-Markt, einmal US-Markt?
Tatsächlich nicht. Da wir so ein bisschen eher eine sportliche Marke für den amerikanischen Markt eigentlich sind, sind jetzt unsere Polohemden jetzt nicht so klassisch wie einen Cutter and Buck von früher oder so, wie man das kennt, irgendwie wirklich auf Zelt geschnitten. Wir sind sicherlich nicht ganz so sportlich wie ein europäisches Brand wie JL, also die ja schon auch sehr auf tailliert und so geschnitten sind. Man kann uns, glaube ich, ganz gut zum Beispiel mit einem FootJoy Athletic Fit vergleichen. Also das ist so ein bisschen unser Schnitt. Es gibt ja bei FootJoy den Athletic und den normalen Schnitt und wir sind eher in der Athletic-Linie da unterwegs.
Das Direct-to-Consumer-Business, also heißt, du kannst auf der Webseite als Kunde bestellen, kriegst nach Hause geschickt. Das funktioniert in Europa, glaube ich, noch nicht. Also ihr geht über den Handel. Kommt das alles noch? Ist das im Aufbau?
In Europa ist es so, dass wir einen Online-Store haben, der allerdings nur in UK funktioniert aktuell. Ziel ist, das auch für Europa aufzuweiten. Allerdings ist definitiv das noch ein Projekt, was noch in der fernen Zukunft liegt. Mit dem Brexit und so ist das eh alles ein bisschen tricky geworden für viele Golfmarken, muss man sagen. Dem Verschicken mit Zöllen und mit dem ganzen Thema. Wir sind definitiv eine Marke, die aber auch mit dem Handel wachsen will. Also wir wollen den Handel supporten. Wir glauben an den Handel, den es auch definitiv da draußen gibt und mit dem wir konstruktiv und einfach erfolgreich zusammenarbeiten wollen. Ja, das ist schon noch anders wie jetzt vermeintlich bei einem anderen Sportarten, ob es ein Fußball ist. Wenn ich weiß, ich habe den Fußballschuh XY in der Größe die letzten 2 Jahre, dann kaufe ich mir das Nachfolgemodell und den kann ich mir eigentlich überall bestellen.
Seid ihr bei den großen Anbietern gelistet in Deutschland?
Ja, genau. Also wir sind gelistet bei Golfhaus, wir sind gelistet bei einem All for Golf, die zwei sicherlich größten bei uns im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es natürlich noch so diverse kleinere Stores oder auch Einkaufsgruppen wie die G6-Gruppe, wo ein EGM mit dazu zählt, wo wir vertreten sind. Also die großen, und das ist auch im Prinzip so unser Ansatz gewesen. Wir wollen mit den Key-Accounts, die es in Deutschland gibt, sozusagen starten und dann gucken, wo die Reise hingeht.
Zum Abschluss unseres Gesprächs bekommst du noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Da geht es einfach nur um Golf. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Deutschland und weltweit?
Ja, ich hatte jetzt die Ehre, den Old Course zu spielen. Auf das, was ich bis jetzt gespielt habe, kommt da eigentlich nichts ran. Also jetzt gar nicht vom Golfplatz selber, sondern einfach vom Gefühl. Du gehst 18 Loch und über diesen Platz und denkst so, du saugst alles auf. Das ist immer so einer von der Bucketlist, glaube ich, wo man sagt, wenn man da mal über die Fairways läuft und man steht halt am ersten Tee und denkt so, wer schon alles auf dieser Teebox gestanden hat. Und es geht ja einfach nur jede Teebox weiter. Und dann kommt man irgendwann zum 17. Roadhole und denkt so, okay, das ist bloß jetzt hier irgendwie nicht das Fenster oben rechts. Und das ist schon ein abgefahrenes Gefühl. Und ich meine, ich habe Turnberry gespielt, super Golfplatz, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, das kommt ansatzweise vom Gefühl an St. Andrews dran. Und in Deutschland, absoluter Favorite Falkenstein, absolut. Auch da, du gehst durch den Tunnel, kommst ans Puttinggrün und denkst so, okay, du bist in einer anderen Welt. Das ist einfach ein ziemlich guter Golfplatz.
Und was war dein bester Score, den du als, sag mal, vielleicht auch als Profi je gespielt hast?
5 unter.
Okay, das ist richtig gutes Golf. Ja, Tim, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke für deine Einblicke und weiterhin ganz viel Erfolg bei Travis Matthew. Und ich hoffe, die Marke ist dann bald in ganz Deutschland erhältlich und hat eine große Sichtbarkeit.
Danke, ciao.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.